Michail Bulgakow, Meister und Margarita. Aus dem Russischen von Alexander Nitzberg. Vierter Teil.
Kapitel 11. Der doppelte Iwan. Das Wäldchen am anderen Flussufer, noch vor einer Stunde frühlinghaft sonnenbestrahlt, wurde trübe, verschmiert und löste sich auf. Ein einziger dichter Nebelschleier rauschte das Wasser hinter dem Fenster. Iwan saß auf dem Bett, sah den dunkel brodelnden, sprudelnden Strom und weinte leise. Alle Versuche des Dichters, den Vorfall mit dem schrecklichen Sachverständigen zu Protokoll zu bringen, hatten sich verlaufen. Der Anfang gelang ihm mit einiger Werbe. An die Miliz, Iwan Nikolajewitsch Bestomny, Mitglied der Masolit, Zeugenaussage. Gestern Abend ging ich mit dem verstorbenen M.A. Berlioz zum Patriarchenteich.
Da kam unser Dichter aus dem Konzept. Vor allem wegen dieses Verstorbenen. Völliger Nonsens gleich zu Beginn. Aha, er ging also mit dem Verstorbenen. Seit wann können denn Verstorbene gehen? Schon wird man für verrückt erklärt.
Iwan Nikolajewitsch machte sich daran, den Text zu überarbeiten. Nun stand da, mit M.A. Berlioz, der später verstarb. Aber auch diese Version konnte den Autor nicht zufriedenstellen. Iwan strich alles durch und beschloss, mit einem Paukenschlag anzufangen, um den Leser sofort in Bann zu schlagen. Er beschrieb den Kater beim Einstieg in die Tram, sprach wieder vom abgetrennten Kopf. Der Kopf und die Prophezeiung des Sachverständigen brachten ihn gleich auf Pontius Pilatus. Um der Sache ein wenig mehr Gewicht und Glaubwürdigkeit zu verleihen, entschied sich Iwan, die Statthalterszene komplett zu schildern. Von der Stelle an, wo dieser im weißen Gewand, blutig umbordet, die Halle des Herodespalastes betritt. Praskowja Fjodorowna, die gutmütige Arztgehilfin, besuchte den Dichter während des Sturms, machte sich Sorgen, als sie sah, dass er weinte, und schloss die Vorhänge. Die Blitze sollen den Kranken nicht stören. Dann hob sie die Blätter vom Boden auf und lief mit ihnen zum Professor. Der kam, verpasste Iwan eine Spritze in den Arm.
Alles wird gut. Keine Tränen mehr. Nichts bleibt, wie es ist. Und schon vergessen.
Sie hatte recht. Iwan trank warme Milch, legte sich hin und staunte. Sein Sinn war auf einmal vollkommen verändert. Viel sanfter wirkte in der Erinnerung das verdammte höllische Katervieh. Der abgeschnittene Kopf jagte keine Angst mehr ein. Iwan dachte nicht länger an ihn.
Warum hat's mich eigentlich so berührt, dass Berlioz unter die Tram geraten ist? Im Endeffekt kann's mir doch egal sein. Wer bin ich denn schon? Hand aufs Herz, was weiß ich denn von ihm? Nur, dass er eine Glatze trägt und wie der Weltmeister reden kann. Naja, meine Herren. Menschen sind nun mal sterblich. Und zwar, wie vollkommen richtig bemerkt, von jetzt auf gleich. Gott, hab ihn selig. Bald findet sich ein neuer Redakteur. Der ist vielleicht noch redegewandter.
Also, was bin ich?
Ein Trottel, sagte von irgendwoher deutlich vernehmbar ein tiefer Bass, der jenem des Sachverständigen glich.
Ja, wirklich ein Trottel.
Warum auch immer fühlte sich Iwan von dem Wort Trottel gar nicht gekränkt. War vielmehr sogar angenehm überrascht. Er schmunzelte im Halbschlaf. Da rollte das Gitter lautlos zur Seite und am Balkon, das Mondlicht meidend, erschien eine nebelhafte Gestalt mit erhobenem Zeigefinger. Überhaupt nicht erschrocken, robbte Iwan auf dem Bett hoch und sah, dass sich dort am Balkon ein Mann befand. Und dieser Mann führte den Finger an den Mund und flüsterte: Psst. Kapitel 12. Schwarze Magie nebst ihrer Enthüllung.
Добрый вечер. Итак, граждане, сейчас перед вами выступит Geburtstag, weißt du, Poet?
Jetzt freuen wir uns auf den hochberühmten ausländischen Künstler.
Знаменитый иностранный артист Monsieur Воланд.
Monsieur Воланд.
Сеансом черной магии.
Einer Seance der schwarzen Magie.
Ну, мы-то с вами понимаем, что ее во всей не существует на свете, и что она не что иное, как суеверие. А просто маэстро Воланд в высокой степени владеет техникой фокуса.
Monsieur Воланд beherrscht im höchsten Grad die Technik der Manipulation.
То и будет видно из самой интересной части, то есть разоблачение этой техники. А так как мы все как один и за технику, и за ее разоблачение, то попросим господина Воланда.
Und darum, Applaus für Monsieur Воланд.
Vom lauten Applaus erdröhnte das Haus. Grigori Danilowitsch Rimski saß mutterseelenallein im Büro, biss sich die dünnen Lippen wund und sein Gesicht wurde immer wieder von heftigen Krämpfen verzerrt. Dem erstaunlichen Verschwinden Lichadejews folgte das ganz und gar unvorhersehbare Verschwinden des Administrators Varenucha. Rimski wusste sehr wohl, wohin der gegangen war, und nun war er gegangen und blieb auch fort. Rimski zuckte die Achseln und raunte sich zu, wofür denn bloß. Mit einer entsetzlichen Kraftanstrengung gelang es ihm schließlich, gegen 10 Uhr den Hörer zu heben. Da stellte er fest, Telefonleitung tot. Ein Bote erklärte ihm, andere Geräte wären ebenfalls außer Betrieb. Diese gewiss etwas unangenehme, aber auf keinen Fall übernatürliche Sache erschütterte den Finanzdirektor nun vollends. Und trotzdem freute er sich, die Notwendigkeit anzurufen entfiel. Da ertönte mit Nachdruck die dritte Glocke und im Eifer und Vorgeschmack einer packenden Nummer strömte alles aus der Garderobe. Eine Minute später erloschen im Saal die Kugeln, es erstrahlte die Rampe und warf einen rötlichen Schein auf den unteren Teil des Vorhangs. Und im beleuchteten Spalt erschien vor dem Publikum ein feister Mann, glücklich wie ein Kind, das Gesicht rasiert, der Frack zerknittert. Hierbei handelte es sich um den in ganz Moskau bekannten Ansager Pierre Bengalski.
Und nun, liebe Mitbürger, jetzt freuen wir uns auf den hochberühmten ausländischen Künstler Monsieur Voland mit einer Seance der schwarzen Magie. Als aufgeklärte Menschen wissen wir ja, was von all dem zu halten ist, nämlich nichts. Alles Aberglaube. Doch beherrscht Monsieur Voland im höchsten Grad sowohl die Technik der Manipulation, als auch, wie wir im interessantesten Teil noch sehen werden, der kompletten Enthüllung der Technik. Nun, wir alle sind ohne Ausnahme die größten Befürworter von Technik, aber natürlich auch ihrer Enthüllung. Und darum Applaus für Monsieur Voland!
Nachdem Bengalski diesen ganzen Quark von sich gegeben hatte, legte er beide Hände zusammen und schwenkte sie grüßend durch den Spalt der Kulisse, weshalb die jetzt geräuschlos auseinanderfuhr. Die Erscheinung des Magiers, sein langer Gehilfe und der auf den Hinterpfoten stolzierende Kater imponierten natürlich dem Publikum.
»Einen Sessel«, befahl Voland mit gedämpfter Stimme. Und da stand auch gleich, weiß Gott woher, auf der Bühne ein Sessel.
»Was redet denn diese Person?«
Und lauthals verkündete, im ganzen Saal hörbar, der karierte Gehilfe pures Geschwätz. Und dann in Richtung Bengalski gewandt.
Na, herzlichen Glückwunsch, Monsieur Geschwätzig.
Auf der Galerie prustete es einsam.
Bengalski erbebte und machte Froschaugen. Und hinterm Vorhang wurden allmählich unruhige Blicke gewechselt.
Bengalski war rot, Rimski blass. aber als hätte er den gärenden Unmut gespürt, sagte der Magier: »Mein lieber Fagott,
da plaudern wir zwei und merken nicht einmal, dass die Zuschauer sich langweilen. Zeig uns zum Warmwerden etwas Nettes.«
Durch das Publikum ging eine Regung der Erleichterung. Fagott und der Kater begaben sich an die beiden äußeren Rampenenden. Fagott schnippte mit den Fingern.
»Drei und vier und...«
griff aus der Luft ein Kartenspiel, mischte und ließ es zum Kater hinsprudeln. Der fing es auf und schickte es zurück. Eine rauschende, seidene Schlange.
Und dann sperrte Fagott sein Maul auf, wie ein hungriger Jungvogel, und verschlang es. Blatt für Blatt.
Hut ab, scholl es begeistert hinter dem Vorhang. Doch Fagott wies mit dem Finger ins Parkett.
»Das nämliche Kartenspiel, Leutchen, finden's nun in der Reihe Nummer 7 beim Herrn Parchewski, und zwar präzis zwischen einem 3-Rubelschein und der Vorladung vors Gericht in der Angelegenheit Alimentenzahlung an Fräulein Selkova.«
Das Parkett geriet in Bewegung. Einige erhoben sich. Endlich zog irgendein Mensch, der auch wirklich Parchewski hieß, rot vor Staunen aus seiner Börse das Kartenspiel und fuchtelte damit in der Luft, unschlüssig, was mit diesem zu tun sei.
»Das ist doch kalter Kaffee! Der Typ im Parkett, der steckt mit denen unter einer Decke!«
»Aha, ganz sicher?«
Fagott brüllte und zwinkerte hoch zur Galerie.
»Dann gehören Sie nämlich mit zur Bande, denn das Kartenspiel ist in Ihrer Weste!«
Oben regte sich etwas. Schließlich erklang eine freudige Stimme.
»Und ob! Es ist hier bei ihm! Ja, spinn ich denn! Alles 10-Rubelscheine!«
Im Parkett drehten sich jetzt die Köpfe. Das betretene Männlein auf der Galerie entdeckte in seiner Tasche ein Notenbündel, mit Banderole wie frisch aus der Bank. Darauf stand gedruckt 1.000 Rubel. »Treibt eure Spielchen auch mal mit mir«, bat scherzhaft ein Dickwanst aus den mittleren Reihen.
»Avec plaisir! Und hochgeschaut! 1!«
In seiner Hand erschien ein Revolver.
»2!«
Der Revolver zuckte nach oben.
»3!«
Es blitzte und dröhnte. Und schon schneite es in den Saal. Von der Kuppel, zwischen den Trapezen abtauchend, schwirrten lauter weiße Schnipsel. Sie rotierten, wurden zur Seite getrieben, zu den Emporen hinaufgeweht, in den Musikergraben, auf die Bühne gewirbelt.
Die Menschen begannen danach zu greifen. Hunderte von Händen hoben sich. Die Zuschauer sahen durch die Papierchen in die helle Bühnenbeleuchtung und erkannten darauf die guten, alten, zuverlässigen Wasserzeichen. Auch der Geruch ließ keinen Zweifel. Unvergleichlich, nur allzu köstlich, das Aroma von frisch gedrucktem Geld. Etliche kletterten hoch auf die Polster, um nach den flüchtigen Scheinen zu schnappen. Die Gesichter der Miliz drückten allmählich Bedenken aus, und hinter dem Vorhang lugten zwanglos die Künstler hervor.
Hey, nicht zu schnell! Hände weg!
Das sind meine! Ja, meine! Die sind hier rübergeflogen!
Vorsicht, Bürschchen! Ich kann auch gut schubsen!
Überhaupt stieg die Aufregung drastisch. Allein Bengalski fasste sich ein Herz und wurde tätig.
Liebe Mitbürger, eben wurden wir Zeugen einer sogenannten Massenhypnose. Alles reine Wissenschaft. Bestens geeignet, die Existenz von Magie und Wundern restlos zu widerlegen. Bitten wir also Maestro Voland, sein Experiment für uns zu enthüllen. Sie werden erleben, wie dieses ganze vermeintliche Geld genauso plötzlich verschwindet, wie es erschienen ist. Bravo.
Und fing an zu klatschen.
Bravo.
Natürlich vollkommen einsam. Bengalskis Rede fand beim Publikum wenig Anklang. Es wurde totstill.
Und wiederum sind wir alle Zeugen von sogenanntem puren Geschwätz. Glaubt's mir, Leute, die Scheine sind echt.
Übrigens, der da, Karowjew zeigte in Richtung Bengalski,
Der da nervt gewaltig. Dauernd steckt er seine Nase in Sachen, die ihn rein gar nichts angehen. Stört mit falschen Behauptungen die Seance. Was soll man bloß mit so einem machen?
Den Kopf abreißen, sprach jemand schroff von der Galerie. Fagott ging sogleich auf den geschmacklosen Vorschlag ein.
Was haben Sie gesagt? Ja, wie war das? Den Kopf abreißen? Eine fabelhafte Idee.
Begemott, rief er zum Kater herüber.
Begemott, tu es. Enge de Trois.
Und nun geschah etwas Unvorstellbares. Der schwarze Kater sträubte sein Fell, miaute entsetzlich, zog sich zusammen zu einem Knäuel, sprang wie ein Panther auf Bengalskis Brust. Von dort auf den Kopf, verkrallte knurrend die prallen Pfoten im schütteren Haar des Ansagers, kreischte schrill und trennte mit paar Mal dran zerren den Kopf vom fleischigen Hals.
2.500 Menschen im Theatersaal schrien gleichzeitig auf. Fontänen von Blut schossen aus den geplatzten Arterien und überfluteten Frack und Hemd.
Ein Arzt! Um Gottes Willen!
Wirst du auch weiter so einen Schmarrn von dir geben?
Weg ihn doch nicht!
Eine Frauenstimme drang aus der Loge.
Aufhören!
Den allgemeinen Tumult übertönend.
Also was jetzt, Leute? Wollen wir ihn verschonen?
Sie befehlen, Messier? Fragte Fagott den Maskierten.
Nun ja, es sind halt Menschen. Nun ja, sie sind leichtsinnig. Und manchmal pocht auch Mitleid an ihre Herzen. Gewöhnliche Menschen. Im Großen und Ganzen fast so wie früher. Legt den Kopf wieder an.
Der Kater zielte möglichst genau und haute den Kopf zurück auf den Hals. Worauf dieser sogleich seinen alten Platz einnahm, so als sei überhaupt nichts gewesen.
Und das Beste, es blieb keine einzige Schramme.
Und jetzt scheren Sie sich gefälligst fort. Ohne Sie ist es sehr viel lustiger.
Der Ansager stierte sinnlos umher und schaffte es taumelnd gerade mal bis zum Feuerwehrstuhl, als ihm übel wurde.
Mein Kopf! Mein Kopf! Gebt mir den Kopf zurück! Bitte! Bitte! Bitte!
Bengalski schlug um sich, begann zu toben. Es musste also wohl oder übel ein Krankenwagen gerufen werden.
Uff, diese Schmeißfliege sind wir also los. Und eröffnen jetzt unser Damengeschäft.
Da bedeckte sich der Boden mit Perserteppichen. Überall erstanden riesige Spiegel, seitlich von grünlichen Röhren bestrahlt. Um sie Vitrinen. Und darin erblickten die Anwesenden voll froher Verblüffung, in jeder Couleur, in jeder Fasson, Pariser Kleider. Zumindest in manchen. In anderen lagen Hunderte von Hütchen. Mit Federschmuck, ohne Federschmuck, mit Schnallen oder auch ohne Schnallen. Dann aber Hunderte von Schuhen, schwarz, weiß oder gelb, aus Leder, aus Atlas, aus Velour, mit Riemen oder mit bunten Perlen. Und dazwischen Parfum-Etuis und ganze Berge von Ridicules, Antilope, Chagrin oder Chiffon. Dazwischen wiederum haufenweise längliche, goldene und verzierte Hülsen, ganz typisch für Lippenstifte.
Der Lein. Chanel Nummer 5. Mitsuko, Narcisse Noir, Cocktailkleider, Raube de Colte.
Bravo! Nur zu, na geht schon nicht so zimperlich, bloß nicht so zaghaft.
Salbungsvoll grinsend erklärte Fagott, die Firma tauscht, und zwar absolut gratis, ältere Damenkleider und Schuhe gegen Pariser Modelle ein. Gleiches gilt auch für Täschchen und Sonstiges. Die Aufregung wuchs, doch niemand im Saal traute sich, nach vorne zu gehen. Endlich kam aus der 10. Reihe des Parketts irgendeine Brünette. Ihr Lächeln besagte, ist doch egal und überhaupt, ich pfeife auf alles. Sie schritt zu einer der Seitentreppen und bestieg die Bühne.
Bravo, bravo, ich begrüße unsere erste Kundin. Begemot den Sessel. Lassen Sie uns mit die Schuhe anfangen, Madame.
Die Brünette nahm Platz. Schon schüttete Fagott auf den Teppich einen Haufen Damenschuhe. Da zog sie ihren rechten aus und versuchte es mit einem fliederfarbenen, trat einige Male gegen den Teppich, begutachtete den Absatz.
Und die sind auch ganz bestimmt nicht zu eng?
Aber ich bitte Sie.
Der Kater miaute gekränkt.
Ich glaube, die nehme ich, Monsieur.
Das Fräulein zog sich nun auch den dazu passenden zweiten Schuh an.
Ihr altes Paar landete hinterm Vorhang. Und auch sie selbst begab sich dorthin, von dem rothaarigen Weib und Fagott begleitet, der auch Kleider und Bügel mitnahm.
Der Kater war eifrig, half, wo er konnte, und hängte sich, um mehr Eindruck zu schinden, ein Zentimetermaß um den Hals.
Kurze Zeit später kam die Brünette wieder hervor, in einem Kleid, das dem Parkett die Spucke wegblieb.
Die Firma bittet Sie, dieses kleine Präsent gütiglichst anzunehmen.
Fagott reichte der Dame ein offenes Etui mit einem Flakon. »Merci«, sprach das Fräulein von oben herab, schritt zur Treppe und zurück ins Parkett, vorbei an den Leuten, von denen auch jeder aufsprang, das Etui zu berühren.
Nun gab's kein Halten mehr. Aus allen Winkeln strömten plötzlich zahllose Frauen auf die Bühne.
»Das wirst du nicht tun!«
»Wagen Sie es ja nicht, mir den Arm zu brechen, Sie Tyrann! Sie Spießer!«
Die Damen enteilten also hinter den Vorhang, ließen dort ihre alten Kleider und kamen in feschen neuen heraus.
Auf Hockern mit vergoldeten Beinen saß jetzt ein ganzer Trupp von Ladies, und ihre frisch überzogenen Schuhe stampften energisch den Teppich platt. Fagott fuchtelte auf den Knien emsig mit dem metallenen Löffel. Der Kater wurde beinahe erdrückt von der Last der Täschchen, die er tragen musste. Er schleppte sie von den Vitrinen heran, zu den Hockern und wieder zurück. Verspätete Frauen bestürmten die Bühne, von der Bühne strömten Beglückte zurück, im Ballkleid, im Pyjama mit Drachen, im strengen Jackett oder mit Hütchen, über die eine Braue geschoben.
Nun erklärte Fagott, wegen fortgeschrittener Uhrzeit schließt das Geschäft bis zum nächsten Abend, in genau einer Minute. Und vorne entstand eine furchtbare Hektik.
Die Damen packten sich auf die Schnelle, ganz ohne Anprobe, mehrere Schuhe. Eine sauste ungestüm hinter den Vorhang, streifte dort ihre Hüllen ab und bemächtigte sich des ersten Besten, was ihr unter die Finger kam, einer seidenen Robe mit riesigen Blumen, und ließ dabei zwei Parfümfläschchen mitgehen.
Und nach genau einer Minute fiel dann der Schuss. Die Spiegel verschwanden, die Vitrinen und Hocker brachen ein.
Die Teppiche zergingen, mit ihnen die Vorhänge. Zuletzt löste sich der gigantische Haufen alter Kleider und Schuhe in Luft auf, und die Bühne wurde wieder streng, wüst und leer. Doch an dieser Stelle trat ein ins Geschehen eine neue Handlungsperson. Aus der Loge Nummer 2 ertönte ein schöner, klangvoller, herrischer Bariton.
»Dennoch tät es gut, Herr Artist, wenn Sie dem Publikum unverzüglich die Technik Ihrer Zaubertricks enthüllen wollten. Insbesondere des Tricks mit den Geldscheinen. Es wäre auch wünschenswert, wenn der Ansager zurück auf die Bühne kommen könnte. Sein Schicksal beunruhigt die Zuhörerschaft.«
Dieser Bariton gehörte keinem anderen als dem Ehrengast des heutigen Abends. Arkadij Apollonowitsch Semplejarow, Präsident der akustischen Kommission aller Moskauer Schauspielhäuser.
Semplejarow saß in der Loge mit zwei Damen, einer älteren, kostspielig aufgeputzten und einer anderen, jüngeren, hübschen, die etwas schlichter gekleidet war. Es handelte sich bei der ersteren um Arkadij Apollonowitschs Gemahlin, bei der letzteren um eine entfernte Verwandte, eine aufstrebende Schauspielerin aus Saratow, die bei den Semplejarows logierte.
Entschuldigung, ja, da gibt's nicht viel zum Enthüllen. Ist doch eher alles klar.
Nein, tut mir leid. Eine Enthüllung ist wirklich und absolut vonnöten. weil sonst ihre glänzenden Zaubertricks einen beschwerlichen Eindruck hinterlassen. Das Publikumskollektiv verlangt danach.
Das Publikumskollektiv hat da eigentlich rein gar nichts verlangt. Ich bin einmal nicht so. Und will in Anbetracht Ihres höchst respektablen Wunsches, verehrter Arkadi Apollonowitsch, eine Enthüllung folgen lassen. Aber gestatten Sie mir zuvor noch eine klitzekleine Nummer.
Wieso nicht? Erwiderte gönnerhaft Arkadi Apollonowitsch.
Aber dieses Mal unbedingt mit Enthüllung.
Zu Befehl, zu Befehl. Also, Arkadi Apollonowitsch, dürfte ich fragen, wo haben Sie den gestrigen Abend verbracht?
Bei dieser einigermaßen unpassenden, wenn nicht gar dummdreisten Frage, veränderte Sempljarows Gesicht die Farbe. Und zwar drastisch. Arkadi Apollonowitsch war gestern Abend auf einer Sitzung, sagte sehr hochnäsig die Frau Gemahlin.
Auf der Sitzung der akustischen Kommission. Ich verstehe beim besten Willen nicht, was diese Frage mit Magie zu tun hat.
Madame, aber sicher verstehen Sie das nicht. Allein mit der Sitzung sind Sie auf dem Holzweg. Nachdem Arkadi Apollonowitsch gestern zur besagten Sitzung gefahren ist, die so ganz nebenbei gestern überhaupt nicht stattfinden sollte, hat er seinen Chauffeur vor dem Gebäude der akustischen Kommission an den klaren Teichen entlassen und einen Trolleybus zur Jelochowskaja-Straße genommen. Daselbst besuchte er die Schauspielerin des Bezirkswandertheaters Militsa Andrejewna Pokobatko und verbrachte bei ihr circa 4 Stunden.
Oje, seufzte jemand voll Mitgefühl in der eingetretenen Stille. Indes Arkadi Apollonowitschs junge Verwandte plötzlich ein kehliges, unheilschweres Gelächter anschlug.
Ich wusste es, ich wusste es. Deshalb darf diese Schlampe also die Luise spielen.
Und sie holte aus mit ihrem kurzen, dicken, lila Schirm und versetzte Arkadi Apollonowitsch einen Schlag auf den Kopf. Der gemeine Fagott, alias Karowjew, aber posaunte:
Das, liebes Publikum, wäre ein Exempel von Enthüllung, auf welcher Arkadi Apollonowitsch ja so hartnäckig bestanden hat.
Die werte Gemahlin donnerte in der Loge und wuchs an zu ihrer einschüchternden Größe. Und zum zweiten Mal wurde die junge Verwandte von einem diabolischen Lachkrampf geschüttelt.
Also wenn ihn hier einer anfassen darf, dann wohl sicherlich ich.
Und schon wieder krachte trocken der Schirm von Sempljarows Kopf abprallend.
Miliz! Ergreift sie!
Die Gemahlin rief so furchteinflößend, dass manchem das Blut in den Adern gerann. Da hüpfte auch gleich der Kater zur Rampe und fauchte auf einmal im ganzen Saal hörbar mit menschlicher Stimme:
Die Seance ist beendet. Miau. Los, Maestro. Eine Marsch hingefetzt.
Worauf der verdutzte Dirigent, ohne Rücksicht auf Verluste, den Taktstock hob. Und das, was seine Kapelle nun tat, das war kein Spielen, kein Schrammeln, kein Schruppen. Gemäß dem scheußlichen Ausdruck des Katers fetzte sie eine Marschmusik hin, von nie dagewesener, unerhörter, beispielloser Liederlichkeit.
Der Graf, der liebte Sittiche und mit Vergnügen nahm er unter seine Fittiche manch niedliche Madame.
Vielleicht aber waren's nicht diese Worte, sondern ganz andere. Im selben Ton jedenfalls, ganz und gar unanständig. Das ist nicht wichtig jetzt.
Wichtig ist vielleicht die Tatsache, dass nach all dem ein Tohuwabohu entstand im Varieté. Die Miliz rannte zur Sempljarow-Loge, Schaulustige kletterten auf die Barriere. Und zu sehen war, wie der Blöffer-Fagott und das rotzfreche Katervieh sich in Luft auflösten. Der Magier mitsamt Sessel und seinem abgewetzten Bezug war schon vorher verschwunden.
Der Graf, der liebte Sittiche.
Kapitel 13 Der Auftritt des Helden. Der Unbekannte mit erhobenem Zeigefinger flüsterte:
Psst!
Ivan nahm die Beine aus dem Bett und sah genauer hin. Vom Balkon blickte achtsam irgendein Mann herein, rasiert und dunkle Haare.
Spitze Nase, eine wirre Haarsträhne fiel auf die Stirn. Ungefähr 38.
Der heimliche Gast hatte festgestellt, dass Ivan allein war, horchte wieder, wurde kühner und tat einen Schritt ins Zimmer. Da bemerkte Ivan, der Ankömmling trug Krankenhauskleidung, Unterwäsche, Latschen ohne Socken, brauner Hausmantel über die Schultern geworfen.
»Wie sind Sie denn hier reingekommen? Alle Fenstergitter sind doch verriegelt.«
»Praskowja Fjodorowna ist eine liebe, aber zerstreute Person.« Tja, so konnte ich ihr vor einem Monat ein ganzes Bund Schlüssel stibitzen. Und damit komme ich auf den Gemeinschaftsbalkon. Und von Zeit zu Zeit statte ich meinen Nachbarn kleine Besuche ab, ihr Beruf.
Dichter, entgegnete jener ohne sonderlich große Begeisterung.
Was habe ich bloß für Pech. Wie ist denn Ihr Name?
Bestomni.
Ach, auch das noch.
Er verzog die Miene.
Meine Verse gefallen Ihnen wohl nicht.
Ich kenne nicht einen Ihrer Verse. »Sind Ihre Gedichte gut?«
»Grottenschlecht«, gab Ivan bereitwillig zu. Da erklangen aus dem Flur weiche Schritte und Stimmen.
»Psst!«
Der Gast lief zum Balkon und verschloss hinter sich das Gitter. Praskowja Fjodorowna schaute vorbei, fragte, wie es denn geht. Der Kranke bat, das Licht anzulassen. Sie wünschte gute Nacht, und nachdem es ruhig geworden war, kam der Besucher zurück.
»Flüsternd!« berichtete der, dass auf Zimmer 119 jetzt ein Neuer wohnt. Irgend so ein Dicker mit rotem Gesicht. Und der murmelt ständig was von Dollars im Lüftungsschacht und schwört, in der Gartenstraße hätten sich böse Mächte eingenistet.
Aus welchem Grund sind Sie hier gelandet?
Wegen Pontius Pilatus.
Was? Rief der andere, jede Vorsicht vergessend, und hielt sich selbst die Hand vor den Mund.
Was für ein unglaublicher Zufall. Erzählen Sie, bitte.
Ivan taute langsam auf und erzählte von allem, was sich gestern am Patriarchenteich zugetragen hatte. Nun, der Entwender des Schlüsselbunds erwies sich als dankbarer Zuhörer.
Und? Weiter, weiter!
Ivan ließ kein Detail aus. So kam er langsam zu der Passage, wo Pontius Pilatus in seinem blutig umbordeten weißen Mantel die Galerie betrat.
Da faltete der Gast die Hände. Wie beim Gebet, und stöhnte, woher wusste ich das nur?
Die Beschreibung von Berlioz' Tod ergänzte der Hörer mit einer geheimnisvollen Bemerkung, wobei seine Augen grimmig erglänzten.
Schade nur, dass es Berlioz war und nicht etwa der Rezensent Latunski oder vielleicht Lavrovitsch. Weiter!
Und so beendete Ivan, betrübt und umdüstert, seine Ausführungen über die Ereignisse im Griboyedow, bin ich hier gelandet.
Armer Dichter! Aber Sie sind selber schuld. So können Sie unmöglich mit ihm reden. Und dabei hatten Sie noch Glück. Die Geschichte ist für Sie doch relativ glimpflich ausgegangen.
Ja, aber wer ist das um alles in der Welt? Nun sagen Sie schon, wer ist dieser Mensch?
Also gut, sprach der Gast bedeutsam und ruhig.
Gestern Abend am Patriarchenteich begegneten Sie Satan persönlich.
Wie? Was war das?
Psst!
Das Weh auf dem Kärtchen...
Ivan schlug sich mit der offenen Hand gegen die Stirn.
Oh weia, was für eine Geschichte.
Er schwieg eine Weile, betrachtete den Mond, der hinter dem Gitter vorüberzog.
Und die hier schimpfen mich einen Verrückten.
Sehen wir der Wahrheit ins Auge. Ihr Gesprächspartner hat einst Pilatus besucht, mit Kant gefrühstückt und ist jetzt hier bei uns in Moskau. Weiß der Teufel, aber mich ärgert, dass Sie ihm begegnet sind und nicht ich.
Und was wollen Sie von ihm?
Jetzt zögerte der Gast.
Es ist seltsam. Aber ich bin hier aus demselben Grund wie Sie. Wegen Pontius Pilatus. Ich habe einen Roman über ihn geschrieben.
Aus der Tasche des Hausmantels holte er ein vollkommen speckig gewordenes schwarzes Mützchen heraus. Darauf prangte in Seide ein gelbes M. Das Mützchen setzte er nun auf und zeigte sich, nur um zu beweisen, dass er ein Meister ist.
Wie ist denn Ihr Name?
Ich habe keinen Namen mehr. Vergessen wir ihn.
Studierter Historiker, so erzählte er. Und hatte bis vor 2 Jahren in einem Moskauer Museum gearbeitet, auch übersetzt. Und hatte, das stelle man sich mal vor, eines Tages 100.000 Rubel gewonnen.
Sie können sich denken, wie ich staunte, als ich in den Korb für schmutzige Wäsche hineingriff und sah, dieselbe Nummer wie in der Zeitung. Die Obligationen haben wir übers Museum bekommen.
Vom Gewinn kaufte er sich Bücher, gab sein Zimmerchen auf der Mjasnitskaja auf und mietete 2 Räume im Keller eines kleinen Gartenhauses. Das Gässchen lag in der Nähe vom Arbat. Quittierte den Dienst im Museum und begann die Arbeit am Roman über Pontius Pilatus.
Ach, es war das goldene Zeitalter. In meinem Ofen brannte ewig das Feuer. Und plötzlich war es Frühling. Und da, das heißt im letzten Frühjahr, geschah etwas noch viel Großartigeres als der Geldgewinn. Und Sie müssen zugeben, 100.000 sind schon ein hübsches Sümmchen.
Der Gast sperrte die Augen weit auf und sprach weiter, wobei er zum Mond hinschaute.
Sie trug in den Händen ekelhafte, besorgniserregende gelbe Blumen. Weiß der Teufel, wie man sie nennt. Sie trug also gelbe Blumen. Keine gute Farbe. Von der Tverskaja aus bog sie ein in ein Nebengässchen und da plötzlich dreht sie sich um. Und? Mögen Sie meine Blumen? Also ich wechsle schnell die Seite, gehe auf sie zu und sage nein. Und mir wird klar, wie aus heiterem Himmel, dass ich schon immer, mein Leben lang, diese Frau da liebe. Einfach unglaublich. Sie können jetzt sagen, ich sei verrückt.
Erzählen Sie weiter.
Und der Gast fuhr fort.
Sie blickt verwundert. Sie blickt und fragt, mögen Sie keine Blumen? Mit einer Stimme, irgendwie feindselig. Doch, ich mag Blumen, nur nicht solche, sage ich. Welche denn? Rosen. Sie lächelt, wirft den Strauß in die Gosse. Ihr Arm, im schwarzen Handschuh mit Stulpe, hakt sich auf einmal bei mir ein.
Und weiter?
Und weiter? Sie können sich gewiss denken, was weiter war. Die Liebe sprang zwischen uns, wie nachts auf der Straße aus dem Nichts ein Mörder heraus, springt uns niederschmetternd. Sie behauptet, sie wäre damals mit den gelben Blumen in der Hand aus dem Haus gegangen, damit ich sie finde. Wenn nicht, dann hätte sie Gift geschluckt, denn ihr Leben sei sinnlos. Sie besuchte mich jeden Tag und ich warte vom frühen Morgen an. Niemand wusste von unserer Beziehung. Das schwöre ich Ihnen, obwohl es das eigentlich niemals gibt. Weder Ihr Mann noch die Bekannten. In dem alten Gartenhaus, in dem ich die Kellerräume bezog, hat man's natürlich schon gewusst, hat man gesehen, dass mich eine Frau besucht. Doch ihren Namen kannte man nicht.
Die Maistürme wüteten. Das Wasser strömte mit lautem Geräusch durch die Toreinfahrt an den halb erblindeten Fenstern vorbei. Da heizten die Liebenden ihren Ofen und brieten Kartoffeln. Die Stürme legten sich. Es begann ein schwüler Sommer. Derjenige, der sich als Meister ausgab, arbeitete fieberhaft an seinem Roman. Und dieser Roman schlug auch ganz und gar die Unbekannte in Bann. Sie spornte ihn an und nannte ihn von da an nur noch Meister. Deklamierte laut einzelne Sätze, die ihr besonders gut gefielen, sagte, in diesem Roman sei ihr Leben. Er wurde im August zu Ende geschrieben. Ein Fräulein tippte ihn 5-fach ab. Und nun galt es, den heimlichen Zufluchtsort zu verlassen und in die Welt zu treten.
Zum ersten Mal landete ich im Literaturbetrieb. Aber jetzt, wo alles längst vorbei ist, erinnere ich mich daran mit Schaudern. In der Tat, er hat mich zutiefst erstaunt.
»Wer denn?« hauchte Ivan.
»Na, der Redakteur, Der wollte wissen, wer ich denn sei, woher ich komme, seit wann ich schreibe, warum ihm der Name so gar nichts sagt. Und schließlich diese idiotische Frage, wer hat es mir in den Kopf gesetzt, einen Roman mit derart seltsamem Thema zu Papier zu bringen? Ich fragte direkt, wollen Sie es drucken oder wollen Sie nicht? Er wird unruhig. Er könnte die Angelegenheit nicht im Alleingang entscheiden. Auch andere Mitglieder des Redaktionskollegiums müssten mit dem Werk vertraut werden, namentlich die Rezensenten Latunski und Ahriman sowie der Literat Lavrovic. In 2 Wochen sollte ich wiederkommen.
Und weiter geschah Erschreckendes. Eines Tages schlug unser Held die Zeitung auf und erblickte mitten darin einen Essay des Rezensenten Ahriman mit dem Titel »Der Feind aus dem Hinterhalt«. Dort warnte Ahriman jeden und jede, dass er, unser Held, den Versuch unternimmt, in die gedruckte Literatur eine Rechtfertigung Jesu Christi einzuschmuggeln. Am übernächsten Tag ein weiterer Artikel, geschrieben vom Literaten Lavrovic. Der Autor empfahl, auf das Pilatentum einzuschlagen, mit aller Macht, und auch auf diesen Ikonenmaler, dem es einfiel, dasselbige, wieder einmal jener furchtbare Ausdruck, in die gedruckte Literatur einschmuggeln zu wollen.
Von dem unerhörten Begriff Pilatentum wie vor den Kopf gestoßen, las ich nun eine dritte Zeitung. 2 weitere Artikel, einen von Latunski, den anderen von einem gewissen M.S. Eins steht fest, das Geschreibsel von Ahriman und Lavrovic erschien im Vergleich mit dem von Latunski geradezu als eine Bagatelle.
Es reicht zu sagen, dass sich Latunskis Artikel der militante Betbruder nannte.
Ich werde Latunski vergiften.
Ihre Augen schleuderten feurige Blitze. Ihre Arme zuckten und waren eiskalt. Und dann diese langen, freudlosen Tage. Der Roman war fertig. Es gab nichts zu tun. Die Flut von Artikeln hörte nicht auf. Über die ersten von ihnen lachte ich. Aber je häufiger sie erschienen, umso stärker veränderte sich meine Einstellung. Die nächste Stufe war Staunen. Schließlich die dritte und letzte Stufe. Angst. Angst vor der Dunkelheit. Oft, besonders während des Einnickens, krabbelte ein kalter, elastischer Krake mit seinen Fühlern direkt an mein Herz. Ich konnte nur noch bei Licht einschlafen. Meine Geliebte hatte sich sehr verändert. Vom Kraken sagte ich ihr kein Wort, doch sie merkte, dass etwas mit mir nicht stimmte.
Lass alles stehen und liegen.
Sie wurde blasser, hagerer, lachte kaum.
Fahr ins Schwarze Meer. Und gib für die Reise den Rest des Geldes aus, das von den 100.000 noch blieb.
Es geschah in der Dämmerung, Mitte Oktober. Sie ging. Ich legte mich auf die Couch. Schlief ein, ohne das Licht anzumachen. Ich wachte auf, denn der Krake war da. Nur mit äußerster Mühe gelang es mir, im Dunkeln den Schalter zu ertasten. Gleich wird die herbstliche Finsternis die Fenster zerdrücken, ins Zimmer strömen und ich ertrinke wie in tiefschwarzer Tinte. Bitte komm, bitte komm, bitte komm. Aber es kam niemand. Im Ofen dröhnte das Feuer, gegen die Fenster peitschte der Regen. Und da war's zu Ende. Ich entnahm dem Pult die wuchtigen Hefte mit meinem Roman, zerriss die Blätter, platzierte sie aufrecht zwischen den Scheiten und der Roman gab langsam seinen harten Widerstand auf. Das Gelb stieg beharrlich die Seiten hoch. Doch die Wörter verschwanden erst, als das Papier schwarz wurde und ich ihnen mit dem Schürhaken wütend den Rest gab. Plötzlich kratzte etwas verhalten am Fenster.
Wer ist da? Ich bin's.
Kaum trat sie ein, drückte sie sich an mich, zitternd, triefend, mit nassen Wangen, zerzaustem Haar. Du! Du! Sie schrie leise auf, warf mit bloßen Händen aus dem Ofen den Rest, einen Stapel, der von unten her brannte, sank auf die Couch und schluchzte. Als sie wieder ruhig war, sagte ich ihr, ich fing an, diesen Roman zu hassen und ich fürchte mich. Ich bin krank, ich habe Angst.
Mein Gott, wie krank du bist. За что? За что это все? За что? Wofür? Aber ich werde dich heilen. Und dann schreibst du ihn neu.
Sie begann, die angesenkten Seiten aufzusammeln und glatt zu streichen. Es war irgendein Kapitel aus der Mitte des Romans, ich weiß nicht mehr genau welches. Sorgfältig ordnete sie die Blätter, wickelte sie in Papier ein. So wird man für seine Lügen bestraft, sagte sie.
Ich mag nicht mehr lügen. Dabei hat er mir nie etwas Böses getan. Er wurde nur plötzlich abberufen. In seiner Fabrik herrscht Feueralarm. Aber er wird bald nach Hause kommen. Ich spreche mich morgen mit ihm aus. Gestehe ihm, dass ich einen anderen liebe. Halt durch, es sind nur noch wenige Stunden. Schon morgen früh bin ich hier. Bei dir.
Ihre letzten Worte in meinem Leben. Psst.
Er schwand zum Balkon. Ivan hörte im Flur die Rädchen rollen, dann schwaches Stöhnen. Als es still wurde, kam der Besucher wieder und erzählte, auch in 120 wird gerade ein neuer eingeliefert. Der winselt und will seinen Kopf zurück. Der Gast öffnete eben den Mund, doch die Nacht war in der Tat äußerst unruhig. Noch immer drangen Stimmen durch die Tür. Also flüsterte er eindringlich in Ivans Ohr. Und was? Das erfuhr ganz allein der Dichter. Bis auf den ersten Satz, der da lautet: Eine Viertelstunde später, nachdem sie gegangen war, klopft es an meine Fensterscheibe. Was er in Ivans Ohr flüsterte, ging ihm offenbar sehr zu Herzen. Sein Gesicht wurde von Krämpfen verzerrt. In den Augen schwammen und zuckten auf Angst und Zorn. Der Erzähler zeigte mit seiner Hand irgendwohin, in Richtung des Mondes, der längst vom Balkon verschwunden war. Erst als alle Außengeräusche verstummten, rückte der Gast von Ivan ab und redete lauter. Wo war ich stehen geblieben?
Der Frost, die vorübersausenden Trams. Ich wusste von dieser neuen Klinik und lief zu ihr hin durch die ganze Stadt. Ein Irrsinn. Ich wäre da draußen erfroren, das steht fest. Doch wie es der Zufall so will, ein Lastwagen hatte eine Panne. Ich ging zum Fahrer, es war um die 4 Kilometer außerhalb der Stadt, und erstaunlicherweise ließ er Gnade walten, denn er fuhr ohnehin ins Krankenhaus und nahm mich mit. Und nun bin ich hier, schon den 4. Monat. Und wollen Sie meine Meinung wissen? Es ist gar nicht so übel. Der Sommer kommt. Bei uns am Balkon wird bald Efeu ranken. Praskowja Fjodorowna hat's versprochen. Die Schlüssel gewähren mir viel Freiheit. Und dann diese Nächte. Und der Mond. Ach, jetzt ist er fort. Es frischt auf. Bereits nach Mitternacht. Zeit für mich.
Erzählen Sie es mir. Wie geht die Geschichte mit Jeschua und Pilatus denn aus?
Nein, lieber nicht. Ihr Bekannter vom Patriarchenteich wäre dazu viel besser geeignet. Auf Wiedersehen. Dank für die Unterhaltung.
Und bevor Ivan etwas sagen konnte, schloss sich das Gitter mit leisem Geläut. Der Gast war verschwunden.
Michail Bulgakov, Meister und Margarita. Aus dem Russischen von Alexander Nitzberg. 4. Teil. Erzähler Michael Rotschopf. Meister Karl Markowitsch. Margarita Valerie Ceplanova. Karowjew Wolfram Berger. Professor Strawinski Felix von Manteuffel. Praskowja Fjodorowna Christiane Rosbach. Ivan, Milan Peschel. Woland, Thomas Thieme. Rimski, Wolfram Koch. Bengalski, Stefan Wilkening. Geller, Jeanette Spasova. Semplejarov, Götz Schulte. Ermittler, Dietmar Bär. Frau Semplejarov, Nathalie Selig. Begemot, Gottfried Breitfuß. sowie Caroline Ebner, Samuel Finzi, Steffen Scheumann, Jeanette Spassova und Stefan Zinner. Komposition Klaus Bulert. Ton und Technik Andreas Meinitzberger, Markus Huber, Susanne Herzig. Regieassistenz Stefanie Ramp. Bearbeitung und Regie Klaus Bulert. Produktion Bayerischer Rundfunk 2014. Redaktion Katharina Agathos, Herbert Kapfer.
Lust auf mehr Hörspiel?
Man warne ihn davor, ungehorsam zu sein.
Weitere Hörspielklassiker finden Sie in unserem Hörspielpool.
Von dieser Freundschaft wusste ich gar nicht, sagte der Direktor.
Welches Spiel treibe ich?
Hörspielpool in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Jede Zeit ist Hörspielzeit.